Warum bleiben eigentlich so viele Ideen im Alltag stecken, noch bevor sie wirklich umgesetzt werden? Das ist die Frage, der wir heute in dieser Podcast-Folge nachgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Innovation einfach machen. Ich bin Bianca Brommer und Host dieser Show. Ja, Innovation ist in vieler Munde. Und es ist gar kein Ideenproblem, denn Ideen gibt es in den Unternehmen ganz, ganz viele. Allerdings bleibt es oft bei der Idee und wird kaum zur Innovation. Und genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Sarah Winter kommt aus der Konsumgüterbranche und in der natürlich Innovation und Iteration am Tagesprogramm stehen. Also das ist dort ganz normal. Gerade in der Konsumgüterbranche braucht es immer wieder neue Innovationen. Sarah bringt viel Erfahrung mit im Produktmanagement, im Category Management und in der Supply Chain. Und heute nutzt sie dieses Wissen, diese Erfahrung als selbstständige Projektpartnerin, damit KMU von der Idee zur Innovation kommen und hier wirklich Ideen und Projekte in die Umsetzung bringen. Lass uns direkt in diese Folge einsteigen. Hallo Sarah, schön, dass du im Podcast Innovation einfach machen bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Bianca.
Ja, ich freue mich schon sehr. Wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt und haben dann auch ein Erstgespräch geführt und dann habe ich gesagt, Sarah, bitte komm in den Podcast. Ich finde nämlich so spannend, was du machst. Vielleicht so ganz kurz zu dir, damit natürlich auch die Hörerinnen und Hörer wissen, wer ist denn die Sarah eigentlich?
Ja, sehr gerne. Ich begleite Konsumgüterprojekte von der Idee bis zur Umsetzung im Markt. Und das heißt wirklich für mich über Produkt, Category, Beschaffung, Logistik und Marke hinweg. Und da ist das Besondere an mir, dass ich eben nicht nur als Berater in die Unternehmen gehe und irgendwie eine Strategie mitbringe, sondern ich setze auch mit um. Also ich übernehme die Verantwortung und gucke, dass Projekte nicht so viel stecken bleiben.
Und das passt ja ganz gut, weil unsere Folge ja auch pünktlich zum Welttag der Innovation und Kreativität veröffentlicht wird. Und da möchte ich auch mit dir ein bisschen tiefer eintauchen. Ich habe so drei Blöcke vorbereitet. Block 1 ist, wo bleiben denn Ideen so im Alltag stehen? Block 2 ist dann so dieses Thema Verantwortung übernehmen. Wer tut's und warum tut's, wer vielleicht auch nicht? Und dann auch wirklich dieser dritte Block noch einmal ganz konkret pragmatisch, wie komme ich denn von der Idee in die Umsetzung? Und da werden wir es einfach gleich direkt eintauchen. Was ich so spannend finde bei dir, Sarah, ist, dass du eben wirklich auch in die Umsetzung gehst. Das heißt, du erlebst ja natürlich auch, wo bleiben denn die Ideen stecken? Ja, also dass die Ideen nicht irgendwie auf tollen bunten Post-its oder in irgendeiner super PowerPoint-Slide drinnen sind, sondern dann auch wirklich umgesetzt werden. Und das ist ja nicht so einfach, oder?
Nee, ganz sicher nicht.
Da scheitern ja viele. Und du hast mir auch erzählt, du bist jetzt vor allem auch in kleineren, mittleren Unternehmen auch unterwegs, wo es dann oftmals ja nicht einmal so dezidiert einen Innovationsmanager oder eine Innovationsmanagerin oder Produktmanagerinnen gibt. Wie erlebst du da so die Situation? Was ist denn so die Ausgangssituation in den Unternehmen, mit denen du arbeitest?
Ja, es ist meistens so, dass kleinere, mittlere Unternehmen gar nicht irgendwie zu wenig Ideen haben, weißt du, sondern meistens eher zu viele. Denn die Mitarbeiter, die sind eben meistens super nah am Produkt dran, die sind nah am Markt, die kennen die Prozesse, die kennen alle anderen Abteilungen. Und dadurch entstehen eben oft auch sehr gute Ansätze und auch viele Ansätze. Und das Problem ist dann aber eher, dass alle fühlen sich irgendwie so ein bisschen zuständig, aber niemand ist halt wirklich verantwortlich für dieses eine Projekt zum Beispiel. Und dann versandet halt relativ viel wieder.
Da kommt man dann ja auch hin mit diesem Thema Verantwortung übernehmen, verantwortlich sein. Lass uns mal so ein bisschen auch noch zurückschauen. Bevor du dich selbstständig gemacht hast, du warst ja genau in diesem Bereich ja auch tätig. Wo hast du jetzt erkannt? Hast du vielleicht einmal so eine bestimmte Situation gegeben, wo du gemeint hast, es gibt so viele Ideen? Und dann, ja.
Ja, und tatsächlich gab es das über die ganzen 15 Jahre, die ich jetzt irgendwie im Arbeitsleben bin, immer wieder. Aber am stärksten ist irgendwie das Bild von einem Unternehmen, die eine extrem saubere Jahresplanung hatten. Die hatten Meilensteine über 12 Monate immer in Planung und vorgetaktet. Es gab Verantwortliche, immer einen für jeden Meilenstein. Und dann ist das Unternehmen gefühlt so ein bisschen unter Druck geraten und dann gab es innerhalb von 5 Wochen zwei zusätzliche Termine mit dem Auftrag, wir brauchen jetzt Quick Wins, wir müssen jetzt sofort noch mehr machen und noch was Neues machen. Und das Ergebnis ist dann, dass halt die Teams irgendwie jeweils 4, 5 Tage blockiert waren für die kleinen vielen Ideen, die zusätzlich on top kamen. Und dann passiert es halt irgendwie auch. Das System war eigentlich gut, aber durch dieses, ach, wir werfen schnell noch mal was rein, kippt dann eben die gesamte Planung. Ja.
Da sind wir auch bei diesem ganzen Thema der Prioritäten. Ich habe es vor kurzem erst mit einem Unternehmen gesprochen. Da coache ich die Führungskraft. Und auch dort dieses Thema Prioritäten. Ja, die haben dann eben auch eine Roadmap. Da geht es um eine IT. Die haben eine Roadmap und da ist ganz klar, was eigentlich gemacht werden wird und welche Releases und dergleichen. Und dann kommt noch alles, was zusätzlich reingekippt wird, wie du es auch formuliert hast von anderen. Also wirklich diese fehlende Priorität, dann plötzlich ist alles gleich wichtig. Das höre ich dann immer wieder, wenn ich dann so Prioritätenlisten sehe.
Ja.
Und alles hat irgendwie Priorität 1, ja, wo ich mir denke, nein, ja, das
Nee,
geht nicht.
das kann nicht funktionieren. Ja.
Also erlebst du auch regelmäßig, wenn ich das jetzt so richtig verstehe.
Ja, absolut. Also für mich, wenn mich jemand fragen würde, was sind irgendwie die häufigsten Gründe, warum es immer wieder nicht funktioniert, dann sind es eben meistens nicht die fehlenden Ressourcen. Weißt du, so als erstes heißt ja immer, ah, wir haben keine Kapazität, wir können uns nicht noch einen Festangestellten leisten. Aber die Ressourcen, die sind eigentlich überlastet, weil es keine richtige Priorisierung gibt. Und weil es oft auch die fehlende Projektsteuerung hat. Und wenn es das beides eben nicht hat, dann ziehen sich die Dinge zu lang, die Entscheidungen fehlen und die Schnittstellen werden blockiert. Und dadurch bind ich eben so viele Ressourcen, die ich mit einer klareren Steuerung und Priorisierung halt nicht blockieren würde. So.
Du, das, was du da ansprichst, finde ich super interessant. Nämlich aus dem Grund, ich höre das ja auch, gell? Dieses, bah, das ist alles so, wir haben keine Zeit dafür und das Tagesgeschäft und hin und her. Und genau das ist es ja. Es ist ja oftmals nicht, es gibt kaum Ressourcen dafür, sondern es ist ja viel stärker dieses Thema, der fehlenden Priorisierung, der fehlenden Steuerung. Was sind denn noch so häufige Gründe, die du da erlebst? Oder vielleicht noch so Aspekte, die da vielleicht auch noch darauf einzahlen?
Ich glaube, dass es oft auch wirklich ein strukturelles Thema ist. Also gar nicht, dass, weißt du, nicht, dass einzelne Personen irgendwas falsch machen. Darum geht es nämlich überhaupt nicht, sondern es ist eher so ein Strukturthema. Und da ist Führung eben dran, das zu erkennen. Also weißt du, die Führung hat die Verantwortung zu erkennen, dass es ein strukturelles Thema ist, wenn ich immer noch mal was in Prio 1 on top macht. Und wenn die Führung eben nicht klar macht, wirklich wer verantwortlich ist und was Vorrang hat, dann entsteht immer Chaos, automatisch. Und zwar egal, wie gut dein Team ist. So einfach, weil halt, genau, wie du gesagt hast, alles Prio 1 kann halt nicht funktionieren.
Noch einmal spannender Punkt, ja. Und zwar, da gibt es immer wieder so diese Diskussion, auch auf LinkedIn. Soll man den Menschen verändern oder die Struktur, ja, das System? Und das sprichst du ja auch an, es ist ein strukturelles Thema. Allerdings braucht es dafür ja Menschen, also Führung, Führungskräfte, die dieses strukturelle Thema angehen. Habe ich dich da jetzt richtig
Ja,
verstanden?
komplett. Bin ich, abs kann ich so unterschreiben, Häkchen machen.
Weil, wie gesagt, ich kenne diese Diskussion oft. Ja, da müssen wir am System was verändern und da müssen wir die Struktur verändern. Ja, und doch braucht es dafür den Menschen, der bereit ist, das zu tun.
Genau, also bei Führung muss dann eben auch, weißt du, selbst wenn du jetzt irgendwie mit ins Unternehmen kommst oder ich ins Unternehmen komme und quasi an den Strukturen etwas ändern möchtest, dann muss die Führung eben auch mitgehen. Weil sonst können wir so viel quasi an strukturellen Themen vorschlagen, wie wir wollen. Aber wenn die Menschen eben nicht bereit sind, da mitzugehen, bringt es halt leider alles nichts.
Das unterstreicht doch, ich habe gerade eine neue Studie gelesen, und zwar von Fraunhofer. Die ist gerade noch im Laufen, diese Befragung und diese Auswertung. Aber eine Erkenntnis haben sie schon geteilt, und das war die Erkenntnis, dass Unternehmen, die das Thema Innovation, also die Umsetzung von Ideen, um damit dann auch Geld zu verdienen, wirklich auch auf Geschäftsführungsebene oder C-Level angesiedelt werden muss, damit die Umsetzung passieren wird. Das unterstreicht es denn noch einmal das, was du jetzt auch gerade sagst. Es braucht die Führung, die auch dafür sorgt, dass die Prioritäten gesetzt werden, dass die Ressourcen entsprechend verteilt werden, dass Dinge, vielleicht auch Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Also das ist es gerade für mich so ein bisschen die Bestätigung auch aus deinem Alltag, was dort jetzt gerade in dieser Studie auch rausgekommen ist, oder?
Ja, ganz klar, auf jeden Fall. Also weil es ist auch so, weißt du, wie du sagst, es braucht einen Verantwortlichen. Und gerade in KMU hört man dann halt oft, ja, aber ich brauche ja jetzt keine Innovationsabteilung. Nein, natürlich, wenn du 50 Mitarbeiter hast, so sage ich jetzt mal, oder auch 200, brauchst du keine ganze Abteilung, die sich irgendwie um Innovationen kümmert. Aber du brauchst eben für jede Idee genau eine Person, die verantwortlich ist. Und zwar nicht kein Team, keine 5 Beteiligte, sondern genau eine Person. Und die musst du eben benennen und der die Verantwortung geben.
Und Verantwortung plus auch alle Rechten und Pflichten, oder? Also was es dafür braucht, damit die Idee dann auch entsprechend vorangetrieben wird.
Genau, also du musst eben auch den Raum geben als Führungskraft, dass derjenige dann auch tun darf und dass er Entscheidungen vorantreiben darf. So, ja.
Damit es nicht so, mach mal oder schau mal, was daraus wird, sondern wirklich auch mit konkreten Erwartungen. Und das führt mich jetzt zu diesem zweiten Block, also diese Verantwortlichkeit, diese Verantwortung. Ja. Das hast du schon gesagt, in einem KMU wirst du es wahrscheinlich möglicherweise kein Innovationsmanager haben, du wirst ja keine Produktmanagerin vielleicht haben. Dennoch braucht es ja jemanden, der verantwortlich ist für das Thema Innovation. Wer ist es in einem KMU?
Viele verschiedene Menschen meistens. Es ist meistens nicht einer so, sondern es liegt eben daran, dass du irgendwie an deiner Vielzahl von Innovationen, von Ideen, von Projekten, muss die Führung eben dafür sorgen, dass es zu jedem einzelnen dieser Punkte einen Verantwortlichen gibt. Und das kann bei einem Marketingprojekt, was hauptsächlich im Marketing stattfindet, eben ein Performance-Marketing-Manager sein. Und in einem Projekt, wo es um eine Produktneuentwicklung geht, kann das ein Einkäufer sein, der einfach alle Stränge quasi bei sich beisammenhält und die Verantwortung übernimmt und eben dafür sorgt, dass das Projekt nicht irgendwo hängen bleibt und dann keiner denkt mehr dran und dann ist es eben weg, sondern der weiß, ah, das ist mein Projekt, ich kümmere mich darum, dass es bis zu Ende geführt wird.
Da noch einmal, da unterstützt du ja auch. Das bist ja auch du, die da ja ganz aktiv das macht. Was gehört denn jetzt so dazu, wenn du sagst, ich bin jetzt verantwortlich für diese Idee, damit die in die Umsetzung kommt und auch umgesetzt wird? Ja? Was gehört denn da so dazu aus deiner Sicht?
Also für mich bedeutet Verantwortung einfach, dass ich dafür sorge, dass aus einer Idee ein echtes Ergebnis wird. Also, dass man Entscheidungen vorantreibt, dass man Hindernisse ganz klassisch aus dem Weg räumt und das Thema wirklich so lang voranbringt, bis es wirklich umgesetzt ist.
Das klingt jetzt ja zwar einfach, ist es aber wahrscheinlich nicht immer. Was sind denn da so Hindernisse, die dir da begegnen? Also eben auf diesem Umsetzungsweg, ja? Was ist denn da so klassischerweise?
Auf dem Umsetzungsweg, ich glaube, es ist oft so, dass Projekte zwischen Schnittstellen sterben im Endeffekt. Weißt du, so klassisches Beispiel, im Meeting sagt der eine, ach, wir warten alle aufs Marketing. Und das Marketing sagt dann, ja, aber wir warten auf einen Einkauf. So, ich glaube, dass das so ein typischer Moment ist, wo dann wirklich Projekte auch versanden, weil es keiner mehr auf dem Schirm hat und irgendwie alle denken, ah, du bist verantwortlich. Nee, du bist verantwortlich. Und das ist tatsächlich ein Thema, das natürlich auch manchmal schwierig nachzuhalten ist. So, also da muss man schon auch, wenn man dann dafür verantwortlich ist, sich selber gut strukturieren können und solche Dinge eben auf dem Schirm haben. Weil meistens ist es ja auch so, dass man nicht nur irgendwie ein Projekt verantwortet oder vereinszuständig ist, sondern die meisten Leute haben ja viel zu tun und nicht zu wenig.
Mhm. Ja. Wie organisierst du dich denn dann? Also du wirst ja auch mehrere Projekte haben, mehrere Dinge gleichzeitig am Schirm haben. Welchen Tipp könntest du da vielleicht gleich einmal mitgeben? Wie organisierst du dich?
Also meiner Erfahrung nach scheitert es selten an fehlenden Tools. Mhm. Weißt du, so manche Menschen denken so, okay, ich kaufe mir jetzt irgendein das tollste, teuerste Projektmanagement-Tool, ja. Aber eigentlich reicht ein einfacher Projektplan. Also ich war mal in einem großen Unternehmen tätig, da gab es sowas nicht. Es gab einfach keinen Projektplan und man hatte gefühlt 50 Projekte gleichzeitig am Laufen. Und da es im Unternehmen aber nichts gab, habe ich mir einfach einen eigenen Projektplan in Excel damals gebaut, ja. Da gab es auch noch irgendwie keine kostenlosen Tools, wie es heute irgendwie, wie du überall findest, ja. Aber damals gab es halt nicht. Und dann baust du dir einfach einen einfachen Projektplan, wo alles aufgeführt ist. Da muss ein Stand rein, da muss Fälligkeiten rein, da muss rein, wer ist denn gerade dran, damit man nachhaken kann. Und dann ist wirklich das Thema, regelmäßig da reinzugehen und das regelmäßig zu pflegen. So. Mhm. Ja.
Weil du gerade Excel gesagt hast. Ja. Also wir haben gerade in einem unserer Innovationsprojekte, das ich mit einem Kunden mache und so immer wieder als Sparing-Partner von außen dazu komme, haben wir jetzt auch einen Excel-Projektplan gemacht, weil 5 verschiedene Ideen zu diesem Innovationsprojekt gehören. Mhm. Ja. Und dann war so, okay, machen wir das auf Canva oder MS Project haben sie nicht. Ja, dann habe ich gesagt, naja, dann macht man doch Excel. Und es gibt so wunderbare Vorlagen auch, die man da bekommt. Ja. Oder man kann sogar KI dafür nutzen, um das zu erstellen, ja, mit Claude beispielsweise, Mistral, was es da so gibt. Mhm. Und wir arbeiten da tatsächlich mit Excel. Aber es ist einfach so ein schöner Überblick jetzt auch, einerseits für den Projektverantwortlichen, als auch für die Teammitglieder zu sehen, was muss denn bis wann auch fertig sein? Also ich komme zwar auch aus dem Agilen heraus, ja, ich arbeite viel mit Scrum und dergleichen, und dennoch liebe und schätze ich diese Projektpläne, weil sie ja schon vorausschauend sind, einen Blick vorausgeben, auch einmal zeigen, wo stehen wir denn aktuell, wo sollten wir vielleicht auch schon stehen, bis wann muss was fertig sein. Also ich habe es gar nichts gegen Excel-Projektpläne.
Nein, das war vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Ich glaube, ich meinte damit einfach so, weißt du, es gibt mittlerweile auch Tools, die man eben nutzen kann, die schöne Excel-Vorlage noch ein bisschen hübscher machen. Ja. So, und die kosten auch nicht die Welt. So. Aber du hast vollkommen recht. Und das meine ich auch. Ein einfacher Projektplan, der reicht nämlich aus, um Übersicht zu zeigen und irgendwie für alle Beteiligten, die auf den aktuellen Stand zu holen. Und wahrscheinlich sieht die Excel dann einfach ein bisschen aus wie ein Kanban-Board. So, und das ist halt in Excel dargestellt und nicht irgendwie in Jira oder sowas. Mhm. Ja, genau. Ja.
Beziehungsweise wir haben dann sogar den Planner dazu für die einzelnen Aufgaben dann aus dem Projektplan. Also der Projektplan ist für uns wirklich so dieses Übersichtstool. Und die einzelnen Aufgaben innerhalb der Sprints, mit denen wir arbeiten, sind dann wirklich im Planner abgebildet in unserem Teams-Kanal. Ja, okay. Und es ist auch noch einmal schön verlinkt, dass man sieht, schaut, da stehen wir gerade, das sind die einzelnen Aufgaben, die jetzt nicht unbedingt jetzt wirklich im Detail dann im Projektplan drinnen sind, aber eben diese Übersicht zu geben. Und das finde ich auch noch einmal eine schöne Kombination aus diesen neueren Werkzeugen wie Jira, Trello, Planner und eben noch diesen klassischen Projektplan tatsächlich. Ja,
ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Was, das haben wir schon gesagt, also diese Struktur, diese Prioritäten, was hindert Menschen denn aus deiner Erfahrung heraus jetzt vielleicht noch Verantwortung zu übernehmen?
Ich glaube, dass es selten die mangelnde Motivation ist, sondern viele wissen einfach nicht, ob sie die Verantwortung für das Projekt wirklich haben oder ob sie sich damit vielleicht auch in andere Bereiche einmischen und da gegebenenfalls Kollegen, die man gut kennt, auf die Füße zu treten und dann eben fehlende Prioritäten und die Unsicherheit auch, was passiert denn, wenn es schief geht? Also habe ich dann die Rückendeckung von meiner Führungskraft? Und wenn Führung das eben nicht konkret adressiert, dann bleiben halt viele einfach in ihrer Rolle drin, die sie haben und übernehmen nicht von alleine das Ownership.
Da auch ein wichtiger Punkt, gerade das mit dieser Kultur, mit dieser Fehlerkultur, was passiert, wenn es schief geht, ja, dann bin ja ich dafür verantwortlich, weil ich war ja verantwortlich für diese Idee. Da erlebe ich halt leider auch, und vielleicht hast du da noch einen Tipp auch dazu, ich erlebe sehr häufig, dass Führungskräfte sagen, natürlich darf das auch scheitern, nur wenn es dann soweit ist, ja, dann ja.
Ja, genau. Nein, leider habe ich keinen Tipp dazu, weil tatsächlich erlebe ich es einfach auch so wie du und höre das auch immer wieder, dass sich Führungskräfte und auch ganze Unternehmen ganz groß auf die Fahne schreiben, so hey, bei uns sind Fehler erlaubt und durch Fehler lernt man und rattern quasi die ganze Theorie runter, die ja nämlich richtig ist, so. Mhm. Und wenn es dann aber einen Fehler gibt, nicht jeder Fehler ist dann gleich schlimm für die Führung, aber wenn es halt ein Fehler für die Führung ist, mit der die irgendwie dann so gar nicht können, dann ist nämlich plötzlich nicht wieder nicht okay. Und dann gibt's nämlich schon auch Konsequenzen und unangenehme Gespräche und dann wird irgendwie Finger zeigt, ah, du bist schuld. Und ich glaube wirklich, dass das wirklich auch eben verhindert, dass Menschen sich aus einer intrinsischen Motivation heraus Ownership für Ideen nehmen, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben. Und das muss Führung einfach bewusst sein.
Nämlich auch wirklich ganz unsichtbare Ängste, wie ich vor kurzem wieder in den Unternehmen gehört, dann fahre ich ja aus dem Inner Circle raus. Also die haben quasi so einen inoffiziellen Inner Circle rund um den Vorstand. Und wenn ich da jetzt einen Fehler mache, dann falle ich da raus. Und wenn ich da mal rausgefallen bin, dann komme ich nie mehr rein. Und deshalb halten sich die eher bedeckt, wenn es wirklich um neue Projekte geht. Ja. Also das kann ich nur bestätigen und das sage ich dann auch jedes Mal, also da arbeite ich auch mit dem Vorstand, was können die auch ganz konkret tun, um diese Angst zu nehmen? Ja? Und da ist eben natürlich auch die Frage, warum gibt es den Inner Circle überhaupt? Ja? Ja. Braucht es den überhaupt? Ja? Wie hat sich der überhaupt ergeben? Ja? Ja. Oder gibt es den überhaupt wirklich? Oder ist es nur ein gefühltes Konstrukt, das vielleicht da ist? Ja?
Und vor allem, was bringt, also jetzt mal ganz offen gesprochen, was bringt denn ein Inner Circle, der ist ja eigentlich, also wenn man so ganz klassisch dran denkt, würde ich dran denken, der Inner Circle, das sind Top-Performer, das sind die Mitarbeiter, da richtig Zug hinter ist. Aber wenn es dann so weit ist, dass die Mitarbeiter, von denen man quasi erwartet, dass sie richtig Zug bringen, dass die dann Angst haben, neue Projekte an sich zu nehmen, weil sie Angst haben, aus dem Inner Circle rauszufallen, dann ist es ja quasi so, das Gegenteil passiert von dem, was man sich vielleicht mal erhofft hat, als man den inoffiziellen Inner Circle irgendwie gegründet hat.
Und da sind wir ja mitten in diesem Führungsthema, oder? Also wirklich, wie wichtig Führung auch ist, wenn es um Innovation geht, wenn es um neue Produkte geht. Du hast gesagt, du bist im Konsumgüterbereich, ja. Was sind aus deiner Sicht Punkte, die Führungskräfte ermöglichen sollten oder vielleicht auch lassen sollten, wo du sagst, liebe Führungskräfte, wenn ihr Innovation wollt, dann bitte tut das und das. Ja.
Also wir haben da jetzt ja schon viel drüber gesprochen. Ich kann es nur wiederholen. Innovationsprozesse, dass die zum Ende kommen dann auch oder auch Produktprozesse, hat extrem viel mit Führung zu tun. Und oft glauben Führungskräfte, sie steuern Projekte über Meetings. Aber ein Sure-Fix ersetzt einfach keine Verantwortung. Also selbst wenn du irgendwie ein Daily machst, ja, so, wenn niemand die Verantwortung hat, bringt das einfach nichts. Und das verpufft quasi im Nichts. Und Führung muss klar sagen, du bist verantwortlich für dieses Projekt. Und dann eben wirklich, habe ich vorher schon gesagt, den Raum geben, dass Entscheidungen getroffen werden dürfen. Und dann eben nochmal immer noch eine Prio 1 oben drauf zu legen. Es funktioniert einfach nicht. Das kann man nicht oft genug sagen. Es kann nicht alles gleich dringend und wichtig sein.
Das war, also ich muss so schmunzeln, weil diese Woche bei einem Führungskräfte-Coaching, ja, der hat mir ganz stolz dann auch seine Liste gezeigt im Planner, ja, weil er jetzt neu den Planner verwendet. Und dass er dort auch noch, also dass es in dieser Liste quasi auch Prioritäten gibt. Ja, und dann waren also ungefähr 20 Einträge. Die ersten 10 haben gehabt dringend oder wichtig, also mit diesem roten Rufzeichen.
Ja.
Und die anderen 10 haben gehabt hohe Priorität. Also wirklich so, dann habe ich gesagt, naja, aber jetzt gehen wir mal von der wichtigsten Kategorie aus. Wie schaut denn da die Reihung aus? Ja? Mhm. Und dann so, habe ich gesagt, naja, du könntest ja im Planner, kannst du, ja, das ist, er hat gesagt, das ist dann nach Reihenfolge, wie es mir eingefallen ist. Ja? Habe ich gesagt, ja, okay. Habe ich gesagt, du weißt aber schon, dass du diese Kacheln im Planner verschieben kannst. Ja? Und er so, wie? Was? Er hat gesagt, naja, du könntest sagen, das, was ganz oben steht, ist das Wichtigste und nimmt von der Wichtigkeit nach unten ab. Und für den war das so, okay. Ja? Und das macht er jetzt. Das probiert er jetzt mal, um wirklich eine Reihenfolge zu haben von der Wichtigkeit und nicht von, wann ist das Thema aufgetaucht und wann ist es in die Liste reingekommen. Ja? Das habe ich auch sehr interessant gefunden.
Ja, und tatsächlich, das erlebt man doch öfters mal, oder?
Und auch das, es sind dann so Kleinigkeiten, weil damit, und es ist so, es war dann auch sein Learning, so er wird dadurch wirklich gezwungen, Prioritäten zu setzen. Also wirklich, weil er kann dann diese Kacheln nicht nebeneinander schieben im Planner, sondern eben von oben nach unten. Ja? Und damit ist er gezwungen, wirklich diese Priorität zu setzen. Und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, wie allein es dieser kleine Handkniff ihn dazu bringt, wirklich über Priorität nachzudenken.
Ja, genau. Ja, meistens funktioniert es, wenn man quasi von außen gezwungen wird.
Genau. ich möchte es noch einmal hinschauen. Hast du vielleicht so ein Beispiel, wo jemand so wirklich Ownership übernommen hat für eine Idee mit allen Konsequenzen, die da dazugehören? Ja? Wie war denn das so? Fällt dir da irgendwas ein?
Ja, tatsächlich gibt es das öfters mal, eben auch in meiner Vergangenheit. Und das merkt man halt sofort. Da ändert sich sofort was. Die Energie wird im Endeffekt so eine andere. Und vor allem bei Themen, die vorher irgendwie ewig festhingen. Weil sobald einer quasi den Hut auf hat, dann geht's plötzlich los. Dann macht er sich einen Überblick, dann geht der voran, dann werden Entscheidungen getroffen, Themen werden plötzlich umgesetzt, und man merkt richtig, wie ein Projekt Zug dahinter bekommt. Einfach, weil klar ist, hey, das ist jetzt meine Verantwortung und ich bin verantwortlich für das Ergebnis. Ich bin verantwortlich, wie schnell wir das umsetzen. Und ich kriege nachher vielleicht auch das Lob, dass ich das jetzt geschafft habe, dieses Projekt fertig zu machen. So. Und deswegen ist es wirklich auch was Schönes, wenn man Verantwortung ganz klar adressiert und die jemand bekommt, auch nämlich jemand, der vielleicht jetzt noch gar nicht so viel Projekterfahrung hat. Das braucht es nämlich gar nicht immer, sondern wirklich dieses Intrinsische kommt dann irgendwie, wenn man eben sagt, so, hey, das ist jetzt mein Baby und ich ziehe das jetzt durch.
Total schön. Ich war ja auch so, ja, wie ich angestellt war. Also wenn ich für was gebrannt habe, ja. Und dann hat die Führungskraft mal gesagt, so, ja, dann mach's halt, ja. Das darf eine Führungskraft dann auch schon einmal aushalten dürfen. Weil wenn da jetzt jemand so voranprescht, und ich habe da jetzt gerade auch einen IT-Leiter, der jetzt auch neue Führungskräfte hat, die wirklich voranpreschen, dass er jetzt auch einmal aushalten muss. Ja, und das habe ich auch bei meiner Führungskraft damals gemerkt, das ist schon teilweise unbequem, wenn da jetzt plötzlich jemand so voranprescht und zieht und macht und tut. Das kann unbequem werden, oder?
Ja. Aber Führung hat immer auch was mit Aushalten zu tun, oder? Ja. Also in allen Bereichen, nicht nur im Projektmanagement, sondern das gehört halt einfach dazu. Das ist dein Job als Führungskraft.
Sehr schön. Du, ich möchte mit dir jetzt noch in den dritten Block kommen. Da geht es ja auch noch einmal so ein bisschen so von der Idee in die Umsetzung. Jetzt arbeitest du ja wirklich eben mit KMUs auch gemeinsam. Und was ist, wenn die jetzt sagen, liebe Sarah, wir haben total viele Ideen, aber irgendwie bringen wir es einfach nicht in die Umsetzung. Wir schaffen es nicht, die versanden, die landen in irgendwelchen Schubladen. Wo fängst du denn dann an?
Also ich fange eigentlich immer an mit dem sogenannten Projekt-Reality-Check. Mhm. Dabei gucke ich mir aber nicht die Ideen an sich an, sondern ich gucke mir wirklich an die Strukturen dahinter. Also ich gucke mir den Projektstand im Endeffekt in vier Bereichen ein. Es geht einmal um die Klarheit, um die Verantwortung, um Prioritäten und um die Umsetzung. Und ganz konkret sind es dann eben Fragestellungen, wo stehen die Themen im Moment? Wer ist verantwortlich? Was hat gerade wirklich Priorität? Und warum scheitert die Umsetzung? Warum kommt ihr nicht ins Handeln? Und da gehe ich eben oft auch, also natürlich, ich gucke mir nicht nur irgendwelche Projektpläne an, sondern ich gehe in die Gespräche mit operativen Teams und aber auch mit der Führungsebene. Und da erkennt man schon ziemlich schnell zwischen den Zeilen auch, wo es denn wirklich hakt. Und daraus leite ich dann eben konkrete nächste Schritte ab und gehe dann nicht raus und sage so, hier, meine Analyse, macht mal das, sondern ich bleibe dann eben da und gehe direkt mit in die Umsetzung rein.
Mhm. Was hilft denn da dann auch? Was hilft dir dann? Wir haben ja schon gesprochen, natürlich Projektplan, Prioritäten. Gibt es da vielleicht noch etwas, irgendwelche besonderen Gewohnheiten möglicherweise auch, die dabei helfen, wirklich in die Umsetzung zu kommen? Vor allem, wenn dann auch noch das Tagesgeschäft da ist. Ja,
ja, also die Gewohnheiten habe ich ja schon gesagt. Projektplan, Regelmäßigkeit, Verantwortung, auch sich selber gegenüber quasi, sich selber verantwortlich machen, dass man eben das auch ordentlich pflegt und da hinterher ist. Und dann aber gerade mit dem vollen Tagesgeschäft ist einfach auch in KMU ein Thema. So in Konzernen ist es völlig normal, sich für komplexe Themen oder für Hochphasen oder wenn mal eine Fachkraft quasi ausgefallen ist, sich externe Projektmanager auf Zeit zu holen. Und KMU haben das oft gar nicht so auf dem Schirm, dass das ein völlig normaler, gangbarer Weg ist, der auch häufig der Hebel ist, um die Themen endlich umzusetzen. So. Und das ist wirklich ein Tipp. So. Guckt auch mal über den Tellerrand hinaus und macht nicht immer nur das weiter, was ihr seit 10 oder auch seit 50 Jahren macht, sondern es gibt wirklich gute Alternativen, um sich kurzfristig Unterstützung zu holen.
Da fällt mir auch gleich von Albert Einstein das Zitat ein, die Definition von Wahnsinn ist immer dasselbe zu machen und andere Ergebnisse zu erwarten.
Ja. Absolut, ja.
Ein sehr weiser Mann, ja.
Ja. Und der hat sicherlich noch nicht so viele Projektpläne gemacht.
Das stimmt allerdings. Ja, also das ist ja schon etwas, was du jetzt noch einmal ansprichst, sich wirklich da auch mal jemanden auf Zeit zu holen. Wir sprechen jetzt bewusst nicht von einem Berater oder einer Beraterin, sondern wirklich jemanden, der aktiv im Unternehmen dann mitarbeitet. Also wie du zum Beispiel, du kommst dann dort rein, übernimmst diese Interimsstelle als Projektpartnerin, Projektleiterin, Produktmanagerin, wie auch immer, und hilfst dann ja wirklich auch in die Umsetzung zu gehen. Warum? Du hast gesagt, manche haben das noch gar nicht am Schirm. Warum zögern viele vielleicht noch, diesen Schritt zu gehen? Was ist da deine Erfahrung?
Also erstens, viele wissen nicht, dass das eine Alternative wäre. Und dann ist es, klar, wirklich immer noch oft ein Thema, durch das, dass sie es nicht kennen, gibt es dann eben Hemmnisse, wie zum Beispiel, also erstens sind die teuer. ist so immer, weißt du, weil dann guckt man sich einen Stundensatz an und sagt so, ja, okay, aber der kostet ja zweimal, dreimal so viel wie mein Festangestellter vom Stundensatz her. Ja, korrekt, aber du holst dir ja auch einen Experten in uns, ins Unternehmen rein. Du holst dir niemanden rein, den du erstmal 6 Monate irgendwie einlernen musst, sondern du holst dir ja jemanden rein, der es gewohnt ist, ständig im neuen Umfeld zu arbeiten, der es gewohnt ist, immer direkt quasi Vollgas zu geben, der nicht wartet irgendwie auf dein Onboarding, sondern der geht normalerweise, geht man ab Tag 1 eben rein und arbeitet mit. Einfach durch das, dass du schon so viel Erfahrungen gesammelt hast. So. Und das ist eben etwas, was Unternehmen unterschätzen und manchmal gar nicht glauben können, dass es quasi Menschen gibt, die eben auch so gepolt sind, dass sie nicht immer irgendwie an die Hand genommen werden müssen am Anfang, sondern dass die wirklich kommen und einfach reingehen und loslegen. Und dann setzt man eben oft Festangestellte auch mit dem Geld, also monetär, mit einem Freelancer oder mit einem Interimsmanager gegenüber. Aber das ist einfach eine Milchmädchenrechnung. Das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Weißt du, so die ganzen Kosten, die du fix hast bei einem Festangestellten, die werden ja oft gar nicht mit reingerechnet. Oder auch die Kosten, also die sogenannten Opportunitätskosten, wenn du jetzt keinen Produktmanager mehr hast, weil derjenige gekündigt hat und du findest ein Dreivierteljahr lang keinen, ja, dann denkst du halt, ja, ich verteile das mal auf mein Team, die noch da sind, die federn das schon ab. Und ja, die können das zu einem gewissen Teil abfedern, aber eben nicht auf Dauer. Und wahrscheinlich ist es in jedem Fall günstiger, du holst dir diese etwas im ersten Moment vielleicht teurere externe Kraft, ja, die aber dann eben deine Projekte weiter umsetzt und vielleicht noch viel schneller arbeitet, wie dass du in einem Jahr wieder einen Festangestellten hast.
Ganz wichtig, was du da sagst. Ich finde schön, dass du das nochmal so zusammengefasst hast, weil ich glaube, viele denken eben zu teuer, ja, beziehungsweise denken gar nicht dran, weil oft unter Interimsmanager hat man oft so den Unternehmenssanierer ein bisschen so im Kopf, ja, der dann reinkommt und das Unternehmen saniert, beziehungsweise in Interimsgeschäftsführung, aber dass man sich auch Interimsproduktmanager und Innovationsmanagerinnen holen kann, das ist oftmals gar nicht tatsächlich am Schirm. Also das erlebe ich tatsächlich auch sehr, sehr häufig. Ja, ja, schön. Ich möchte jetzt schon in den Abschluss hineingehen mit dir, Sarah. Welchen einen Rat, so welchen ersten Schritt, ja, können die Zuhörerinnen und Zuhörer heute noch tun oder morgen? Was ist so das Erste, was sie tun sollten, wenn sie sagen, wir haben Ideen, wir wollen es in die Umsetzung gehen?
Ganz, ganz simpler Schritt. Setz dich morgen früh hin, wenn du ins Büro gehst. Nimm dir eine Idee, gib ihr einen klaren Owner und ein Ziel. Und dann zieht ihr die durch.
Cool. Sehr schön. Kann so einfach sein. Liebe Hörerin, lieber Hörer, ihr schreibt der Sarah und mir einfach eine Nachricht, wenn ihr diesen Schritt gemacht habt. Schreibt es uns da. Wir sind natürlich neugierig, da auch von euch zu hören. Ja, Sarah, jetzt noch der Call to Action am Schluss. Wer soll sich in welchen Fällen an dich wenden und wie?
Genau. Ihr habt viele Ideen, seid super innovativ und seid aber total genervt, dass es einfach immer wieder versandet und die Projekte nicht wirklich in die Umsetzung kommen oder es einfach zu lang dauert. Dann seid ihr bei mir genau richtig. Dann guckt ihr auf mein LinkedIn-Profil, guckt auf meine Homepage, bucht euch in Strategietermin, lasst uns einmal einfach kennenlernen, erzählt mir, was ist euer Thema und dann gucken wir gemeinsam, wie ich euch kurzfristig oder auch mittelfristig, kommt ja immer so ein bisschen drauf an, was gerade anliegt, wie ich euch unterstützen kann und wie ich euch helfen kann, damit eure Projekte und Ideen wirklich in den Markt kommen. Und dann freue ich mich ganz arg auf eure Fälle und auf eure Gespräche.
Schön, wir verlinken natürlich LinkedIn und Webseite dann auch noch einmal in den Shownotes, damit es so einfach wie möglich ist, auch mit dir in Kontakt zu treten. Sarah, abschließend, was habe ich dich noch nicht gefragt, was du jetzt noch schnell loswerden möchtest und mitgeben möchtest?
Vielleicht noch ein Hoch auf KMUs, denn ich glaube einfach, dass KMUs unglaublich viel Potenzial haben, durch das, dass die Wege so kurz sind und die Leute einfach so nah an ihrem Unternehmen und am Markt dran sind. Und es gibt so viele gute Ideen. Und wenn es gelingt, da einfach ein bisschen mehr Struktur und Verantwortung reinzubringen, dann passiert oft schnell richtig viel. Und das macht einfach mega Spaß und ist wirklich toll.
Schöner Abschluss von dir, Sarah. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du da warst. Und ja, alles Liebe dir, Sarah. Danke dir.
Danke dir auch, liebe Bianca.
Ciao, ciao.
Ciao.
Vielen Dank, liebe Sarah, für deine offenen und ehrlichen Einblicke in den Alltag der Ideenumsetzung und Projektumsetzung innerhalb von KMUs. Ja, wenn dich dieses Gespräch heute inspiriert hat, dann nimm dir einen Moment Zeit und frag dich, welche Idee liegt bei dir jetzt gerade auf Eis und welchen Namen kannst du dahinter geben? Welches Ziel kannst du verfolgen? Und dann schreib Sarah und mir gerne eine Nachricht. Wir freuen uns, von dir zu hören. Alle Links zu Sarah und ihrem Unternehmen findest du selbstverständlich in den Shownotes. Und damit hören wir uns wieder bei der nächsten Folge von Innovation einfach machen. Ich freue mich auf dich. Ciao, ciao.